Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Ein herzliches Willkommen zu dieser vorweihnachtlichen Tollcast-Sonderfolge. Ein Gore von mir, Marie. Und jetzt bin ich gespannt auf meine Gesprächspartner, welche Grußformeln sie mitgebracht haben. Erstmal Britta Menzel, herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich würde mal sagen, Alaf.
Das geht in Richtung Westen. Ich bin gespannt. Und der zweite Gesprächspartner, den ich heute habe, ist Yannick Scherthahn. Hallo.
Genau, hallo. Hi. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, grüß Gott aus der Pfalz, würde ich mal sagen.
Ah, okay. Ja, die beiden sind heute bei uns, weil sie ein ganz tolles Buchprojekt auf die Beine gestellt haben, über das wir bereits berichtet haben im Podcast, sowohl die Ankündigung der Veröffentlichung als auch eine Kurzrezension. Es handelt sich um das Buch Deutschland für Herr der Ringe-Fans. Mittelerde erleben, fantastische Reisen vor der Haustür. Da, als ich das gesehen habe, ja, sind mir gleich ganz viele Fragen eingefallen, wie dieses ganze Teil entstanden ist. Und dafür habe ich mir die Autorin und den Fotografen ins Studio geholt. Ja, und dann würde ich gleich mal anfangen. Normalerweise fängt man mit sowas wie Biografie an oder so, aber für uns ist viel wichtiger. Wann war denn eure erste Begegnung mit Tolkiens Werk oder vielleicht eine Adaption? Britta, magst du kurz anfangen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal auch noch herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast.
Na klar.
Ich habe die Bücher das erste Mal gelesen. Ich habe es nachgeschlagen, weil ich mir immer aufschreibe, welche Bücher ich lese. Und ich tue das seit meinem 16. Lebensjahr und habe dann nachschauen können, dass ich tatsächlich mit 16 das erste Mal den Herrn der Ringe gelesen habe. Mhm. Und danach dann auch noch mehrere andere Male, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber ich komme sozusagen vom Buch. Und das war für unser gemeinsames Buchprojekt auch ganz interessant, denn jetzt kann ich gleich zum Yannick überleiten.
Mhm. Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Mich hat tatsächlich jemand, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, nicht, dass der noch Probleme bekommt, mit 12 Jahren in die Gefährten geschleppt im Kino. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hatte mich noch nie mit dem Thema Herr der Ringe auseinandergesetzt. Und ich saß dann beim Kino und war erstmal wahnsinnig geflasht von den Eindrücken, die ich dort hatte. Und ja, vom ersten Moment an wirklich in das Universum, in Tolkiens Welt verliebt und bin über die Filme dann am Ende zu den Büchern gekommen und auch da restlos begeistert gewesen.
Ja, cool. Was hat dich besonders fasziniert jetzt von der ersten, von der Adaption? Waren es irgendwie Charaktere, war es Landschaft, war es Gesamteindruck, was hat dich gefesselt?
Ja, das ganze Universum. Also ich hatte sowas vorher noch nie gesehen. Einfach diese Wahnsinnslandschaften in Neuseeland, die man, wenn man das Buch liest, sehen auch in Deutschland haben. Aber die Charakterdarstellungen, einfach die verschiedenen Völker, die da aufeinander getroffen sind, der Spannungsbogen, der aufgebaut wurde. Ich war total enttäuscht am Ende. Ich wusste nicht mal, als ich da reingegangen bin, dass das ein Dreiteiler ist. Ich war komplett enttäuscht, als es dann so offen geendet hat. Und ja, ich wollte sofort wissen, wie es weitergeht. Und ich war wirklich Feuer und Flamme.
Okay, und dann hast du zu den Büchern gegriffen, um zu wissen, wie es ausgeht.
Ich habe tatsächlich erst zu den Büchern gegriffen, als ich den letzten Film gesehen hatte. Also Filmen erst zu den Büchern gekommen, genau. Ich wollte mir die Filme nicht spoilern damals, wenn ich überhaupt schon so weit gedacht habe mit 12.
Ja, auch coole Herangehensweise. Und Britta, was hat dich dazu geführt, den Herrn der Ringe immer wieder in die Hand zu nehmen?
Also, ja, wie soll ich sagen? Also meine Faszination war ja auch so am Übergang von, ja, Kindheit kann man vielleicht nicht mehr sagen, aber auch noch nicht richtig erwachsen zum Erwachsenwerden. Und es erschien mir aber alles unglaublich plausibel. Und es ist bis heute geblieben. Also ich lese das als Geschichte, so wie ich möglicherweise irgendwie eine Dokumentation oder wie auch immer. Also es scheint mir gar nicht fiktiv, sondern sehr sehr nahbar für mich und real und interessant, weil es eben die, wie der Jannik auch sagte, diese ganzen unterschiedlichen Völker und jedes ist so eigen mit seinen eigenen Worten beschrieben und mit seinen eigenen Attributen versehen und genau, ja, das hat mich sehr gefesselt. Ich muss sagen, dass mich die Bücher deutlich mehr gefesselt haben als die Verfilmung, jetzt nicht so aus dem üblichen Grund, dass man das nicht richtig wiedergegeben findet, was man sich selber ausmalt. Ich finde schon auch die Filme wirklich sehr gelungen und toll, mhm. aber so meine Welt war immer eher eigentlich in den Büchern.
Mhm. Ja, super spannend. Ja, die ist auch meine Herangehensweise gewesen, dass die Welt ist einfach super tief. Sie hat mhm. Geschichte, sie hat Sprachen und ich glaube, ja, da kann man
merkt
sich
einfach die Detailverliebtheit, die der Tolkien genau. auch hatte und wie sehr er sich auch wirklich mit dem ganzen, mit seiner Welt, die er da geschaffen hat, auseinandergesetzt hat, bis ins letzte Detail. Und ich mhm. glaube, also ich wüsste nicht, ob es das danach oder davor irgendwann nochmal gegeben hat.
Ja, sehr schön. Ja, wie kam es dann zur Idee, ein Buch zu machen über Deutschland und was mittelirdisch in Deutschland ist? Also wie kam es zur Buchidee? Ich glaube, da fangen wir bei Britta an, nehme ich an. Und dann, wie seid ihr dann zusammengekommen mit der Zusammenarbeit und wie ist das Ganze veröffentlicht worden? Also wirklich von vorne bis hinten erzählt mal die Geschichte, wie der Prozess so war.
Okay, jetzt müsst ihr mich
dann
bremsen.
Aus der altvorderen Zeit.
Ja, genau. Jetzt müsst ihr mich bremsen, wenn ich dann zu ausführlich werden sollte vielleicht. Also die Buchidee stammt tatsächlich, ja, wunderbar. Die Buchidee stammt aus dem Bruckmann Verlag, für den ich seit vielen Jahren arbeite als Lektorin und Autorin auch und habe auch schon mehrere Deutschlandbücher geschrieben und da hat mich die Produktmanagerin dort angesprochen, die Carola Holzer, und meinte, ob ich das mir vorstellen könnte und dann, also ein Buch zu schreiben, das quasi ja, mittelirdische Landschaften in Deutschland findet. Und naja, das ist ja auch nicht so ganz einfach, diese ganze Idee. Also ich musste mir das ein bisschen überlegen. Aha. Genau, mit dem Jannik habe ich einen von ihm lektoriert, wo er fotografiert hat und ein Kollege den Text gemacht hat. Und dann haben wir auch ein Buch schon zusammen gemacht. Und das heißt Deutschlandreise. Und das ist ein toller, großer, prächtiger Bildband, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und auch da ging es schon um Literatur und Landschaft und das Ganze eben mit den wunderschönen Bildern vom Jannik. Genau, und also wir standen schon eine Weile in Kontakt und ich habe dann irgendwann mal in seinem Status gesehen, wie er in Neuseeland an den Drehorten rumgeht, ja. Und das fiel mir dann ein, also es war ziemlich genau vor einem Jahr, das fiel mir dann wieder ein, dass ich das, also ihn da dort gesehen hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, Jannik, bist du eigentlich auch Herr der Ringe affin? Und dann hat er gleich sehr begeistert geantwortet. Und dann hat das Ganze für mich noch etwas mehr Schwung gewonnen und dann ja, eine sehr nette Sache war dann, ja, er meinte da auch, er muss ein bisschen drüber nachdenken und dann hat er aber auch gar nicht sehr lange, glaube ich, drüber nachgedacht. Auf jeden Fall meldete er sich dann und meinte, ja, er würde mitmachen, aber nur unter einer Bedingung. Und dann habe ich so gedacht, Schluck, was kommt jetzt? Und dann meinte er, wenn er alle Bilder machen darf. Mhm. Und das war ja meine absolute Traumvorstellung. Und da habe ich dann natürlich von meiner Seite aus sehr gerne zugestimmt und auch der Verlag war ganz begeistert gleich. Und
ich habe schon gedacht, die Bedingung war, dass sie die Pfalz des Auenland sein muss.
Ach so, nein, nein, gar nicht.
Ja, das war vielleicht die stille Bedingung, genau. Das hätte ich auch noch mit aufnehmen müssen in die Bedingung, ja.
Nee, das war ja bevor wir uns dann überlegt haben, also die Struktur von dem Buch gemacht haben, uns überlegt haben, wie besetzen wir welches Kapitel und so weiter. Also es war ganz am Anfang, genau. Und ja, dann war die Carola Holzer sehr glücklich, dass sie dann nicht nur eine Autorin, sondern auch gleich noch den Fotografen dazu hatte, weil das immer sehr schön ist, wenn das so aus einem Guss ist. Mhm. Ja, und dann haben wir uns eigentlich auch schon so um den Jahreswechsel überlegt, eben wie wir die Kapitel besetzen.
Okay, ja, und da natürlich, wie habt ihr diese ganzen tollen Orte entdeckt? War das einiges von irgendwelchen Besuchen, beziehungsweise direkt vor der Haustür? Oder Wie seid ihr an diese fantastischen Orte gekommen?
Wenn ich mal ganz kurz noch einhaken darf zu dem Thema, warum ich eigentlich anfangs noch gezögert hatte, das war nämlich tatsächlich so, also ich habe einen kleinen Sohn daheim und ja, kleine Familie, und ich hatte schon vorher zugesagt, ein Schwarzwaldbildband zu machen. Und es war ziemlich zeitgleich die Abgabefrist vom Schwarzwaldbildband und zum Herr der Ringe-Bildband da. Und es lag keinesfalls daran, dass ich nicht vom ersten Moment, als ich das gehört habe, Feuer und Flamme war, da mitzumachen, weil das wirklich ja ein Traum ist, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Also ich habe mal zu Britta gesagt, die Vorstellung, einfach auch nur einen winzig kleinen Funken, weil mehr ist es ja nicht, zu diesem Tolkien-Universum beitragen zu können, war für mich einfach ja das Größte, kann man sagen. Und ich weiß, du siehst es ganz anders, Britta, aber für mich war es eben so. Und ja, ich habe mit meiner Frau gesprochen dann, das musste ich erstmal abklären, weil ja aus vielen Nächten im Hotelzimmer im Schwarzwald wurden dann noch viel mehr Nächte in Hotelzimmern in der ganzen Republik verteilt. Aber auch sie hat dann sofort gesagt, ja, sie weiß, wie ich für das Thema brenne, und ja, da muss ich mitmachen, auf jeden Fall. Sehr und so cool. Ist es gekommen.
Ja. Ja, gut, dann habt ihr euch gleich mehr oder weniger von Anfang an zusammengesetzt, um die Orte auszusuchen, oder wie lief das dann ab?
Also ich habe, ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, schon ein paar Bücher gemacht, und das Essentielle ist, dass man eine gute Struktur hat. Also dass man sich einfach die Kapitelabfolge sehr gut überlegt, und das geschieht auch eigentlich oft so assoziativ. Also ja, man lässt sich fast so ein bisschen treiben, also lässt die Gedanken so ein bisschen treiben. Und es kommt hinzu, dass eben Jannik und ich dieses Deutschlandbuch schon gemacht haben. Das heißt, wir hatten schon, Jannik ist sehr viel rumgereist, ich bin schon sehr viel rumgereist, und wir hatten schon viele deutsche Landschaften im Kopf und haben die gesehen und haben deswegen relativ schnell Analogien gefunden, wenn man so sagen will. Es ist natürlich alles sehr subjektiv, und aber da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf. Und sicher wird es viele Leute geben, die sagen, ja, aber das Auenland ist doch eindeutig da und da. Ja. Aber wir haben uns dann sehr gut so drauf verständigt. Also haben beide zu dieser Struktur beigetragen. Und wenn der eine dann ganz überzeugt von einer bestimmten Landschaft war, hat sich der andere auch gerne überzeugen lassen. Ich kannte zum Beispiel vorher die Pfalz eigentlich nur relativ wenig. Oder ja, gar nicht, um ganz ehrlich zu sein. Und genau, und bin dann hingereist und habe mich auch wirklich, ja, fand das dann sehr faszinierend und hat mir total gut gefallen. Genau, und fand sehr eingängig, dass das Auenland sehr gut sein könnte. Was aber eben nicht heißt, dass es nicht ganz viele andere Auenländer noch in Deutschland gibt. Aber gut, wir haben uns da ja immer in enger Abstimmung auf dann diese 33 Kapitel geeinigt.
Ja, ich finde es auch so schön, dass man dem Herrn der Ringe folgt, ja, der Reise sozusagen, alles gut.
Ja, genau.
Richtig, ja. Es gab auch der ein oder andere Ort, wo wir uns nicht von Anfang an 100% einig waren, so wie es die Britta gesagt hat. Aber es ist halt wahnsinnig spannend auch, dass man dann wirklich auch tolle Argumente findet, wieso es jetzt eben doch ganz gut passt. Mir fällt da zum Beispiel Mordor ein. Da war ich am Anfang, es war Britas Idee, und ich war gar nicht begeistert, weil ich halt eine ganz andere Bilder im Kopf hatte von Neuseeland, von dieser Vulkanlandschaft. Gerade weil ich selbst schon da entlang gelaufen bin, über den Vulkan drüber, das Tangaroo Crossing, was unglaublich spektakulär auch ist. Und dann dachte ich einfach, so eine Heidelandschaft, ja, ganz am Rand von Deutschland, das kann einfach nicht Mordor sein. Aber wo es ganz oft zu einer wirklich großartigen visuellen Übereinstimmung kommt, war es dann einfach so, dass diese Heidelandschaft ganz lange Zeit ein Truppenübungsplatz war, wo wirklich alles kurz und klein gebombt wurde und da war gar nichts mehr gestanden. Und es war eigentlich totes Land, und so nach und nach hat sich da die Natur dann wieder so ein bisschen was zurückerobert, aber wenn man das dann mit diesem Blickpunkt zum Beispiel betrachtet, dann passt es wiederum richtig super. Und wir waren uns in ganz, ganz vielen Punkten sofort komplett einig, aber es war einfach auch wirklich ein schöner Prozess, bis wir dann die Kapitel so zusammen hatten, wie es jetzt letztendlich im Buch gezeigt wird.
Ja, ich fand das auch super spannend, weil die Übereinstimmungen sind ja nicht immer rein visuell, sondern ganz oft Also manchmal auch vom Namen her, das Schwarze Tor zum Beispiel.
Genau.
Oder eben, wie du sagst, Mordor, was so ein bisschen das Konzept oder die Idee des Landes rüberbringt. Aber es ist einfach Mordor ein paar Jahre später.
Ja, zum Schwarzen Tor gibt's auch eine ganz, ganz spannende Geschichte übrigens. Da war ich nämlich auf dem Weg dahin zum Fotografieren und es sind so ungefähr 3 Stunden oder 2,5 Stunden von meiner Haustür bis dahin. Und ich hatte mir alles ausgemalt, ich habe den Wetterbericht gecheckt, ich hatte ein Bild im Kopf, dass das wirklich perfekt passt. Und dann bin ich losgefahren und dann komme ich dahin und denke, oh, da ist aber viel los in der Stadt, ist das immer so? Und dann steige ich aus dem Auto aus und dann ist auf dem Vorplatz von diesem eigentlich Schwarzen Tor ein Festival. Und zwar das Porta Nigra Festival, wo tausende Menschen zur Musik getanzt haben. Und dann habe ich gedacht, oh je, das wird immer schlimmer. Das passt jetzt überhaupt nicht zum Schwarzen Tor, wie es eigentlich ist.
Aber, das sind die Herrscharen von Gondor.
Ja, genau, die Herrscharen von Gondor, die da dann die gefeiert haben nach dem triumphalen Sieg. Ja.
Oh, lustig.
Genau.
Ja, gab es denn sonst Orte, wo ihr, also vielleicht, wo ihr euch nicht uneinig wart, möglicherweise, aber gab es Orte, wo ihr sagt, da passt so viel jetzt auf das Auenland zum Beispiel vielleicht, dass man sagt, ach, es fällt gerade etwas schwierig, da das Richtige auszuwählen oder das, was für uns ganz gut passt.
Also ich glaube, dass ja das Auenland war, ist ja auch für Tolkien, wobei er nicht gerne irgendwie seine Biografie in sein Werk dann gedeutet wissen wollte. Aber Auenland ist für ihn Heimat, denke ich. Und ich glaube, dass für viele Leute Heimatbilder Auenlandbildern gleichen oder die Auenlandvorstellung ganz viel mit Heimat zu tun hat. Deswegen, also ich wohne im Münchner Umland und wenn ich hier bei uns rausgehe, dann finde ich auch immer mal wieder Ansichten oder Wege oder sowas, die aussehen, als könnten sie im Auenland sein. Und ich denke mal, dass es ganz, ganz vielen so geht. Ich habe nur festgestellt, aber da war ich jetzt auch nicht unbedingt vor Ort, aber er hat mir halt Bilder angeguckt, dass manche deutsche Landschaften machen damit auch Reklame, dass sie sagen, sie sind das deutsche Auenland. Und da habe ich so gedacht, also das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber das ist vielleicht, ja, das ist genauso subjektiv. Ja. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz auf das Mordor nochmal zurückkommen darf und einfach den ersten Satz des Kapitels vorlesen. Die gute Nachricht vorweg, eine Landschaft, die Mordor gleicht, kommt in Deutschland nicht vor. Also das heißt, diese also karge und schreckliche, irgendwie kalte und zugleich ja auch heiße Landschaft, sowas gibt's einfach nicht. Und da mussten wir dann was finden, was eben mal ein sehr geschundenes Land war. Der Jannik hat es ja beschrieben, ein Truppen- und Panzerübungsplatz. Das war dann die Jüterburger Heide.
Ich glaube, Britta, du musst unbedingt mal nach Neuseeland und das Tangaroo Crossing machen.
Ja.
Dann findest du Mordor gar nicht mehr so schlimm, glaube ich.
Ach so, okay. Ja, das ist schon sehr weit.
Das stimmt.
Ja, also ich hatte vielleicht irgend so eine Industriegeschichte im Kopf, aber da ist ja ganz oft auch Maschinerie dann vor Ort oder so. Aber so ein Braunkohletagebau ist wahrscheinlich auch schon ganz schön fies. Aber ja, da sieht man natürlich, dass das menschengemacht ist und nicht der Vulkanausbruch war.
Die BASF direkt vor der Haustür. Und ich weiß nicht, wie oft mir jemand gesagt hat, Mordor, da müsst ihr unbedingt hier Ludwigshafen die BASF nehmen. Weil da brennt auch tatsächlich, wenn die hier ihre Chemikalien, die da übrig sind, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es gar nicht so dramatisch, aber da brennt eine Fackel, die man hier durch die halbe Pfalz sehen kann. Und das wird auch wirklich gut passen, ja. Aber für mich ist auch die Pfalz, nochmal darauf zurückzukommen, nicht nur wegen der Landschaft des Auenlands, sondern es ist so, dass die Pfalz ein unglaublich geselliger Ort ist. Ja, es ist, wenn man in ein Restaurant reinkommt und da sitzen 3 Leute am Tisch, dann setzt man sich einfach dazu und das ist ganz normal bei uns. Und ja, wir haben eine super schöne Hüttenkultur. Wir haben ganz viele Winzer, die barfuß vor ihren Häusern stehen in den Weindörfern und da auf den Trauben rumtrampeln, um den Saft auszupressen. Und ja, die ganze Pfalz ist für mich einfach, das passt so gut, weil diese ganze Geselligkeit, die man vom Anfang auch vom Herr der Ringe kennt, wo im Auenland gefeiert wird und wo zusammen Feste gefeiert werden, wo man sieht, da wird geerntet und ja, das ist einfach die Pfalz für mich.
Sehr schön.
Kann man vielleicht auch jetzt an dem Punkt einhaken und sagen, dass es natürlich auch irgendwie einen gewissen touristischen Reiz auch haben sollte, so eine Landschaft. Mhm. Und das hat natürlich jetzt die BASF nicht oder auch die Tagebaulandschaften ja. und sowas. Das hat gar keinen Wert dann für die Leute, um eventuell dorthin zu reisen oder so. Ne? Denn das Ganze also läuft unter dem Namen Reiseinspirationsbuch, was ich finde, ist ein toller Begriff. Es soll einfach animieren, Landschaften kennenzulernen. Und genau, da haben sie doch mit dem Herrn der Ringe dann auch einen sehr schönen Bogen eigentlich gefunden. Mhm. Im Verlag jetzt, ja.
Ja. Mhm. Ja, funktioniert bei mir auch genau so. Ich habe gleich schon irgendwie so drei Orte, wo ich unbedingt hin möchte. Von daher.
Okay, welche sind das?
Genau.
Also jetzt muss ich selber gucken. War das Drachenschlucht bei Eisenach? Nee. Die Drachenschlucht war nicht genau.
Mhm. Genau. Der Diemholt, ja.
Ja. Das ist auch nicht so super weit von hier entfernt. Das finde ich, sah toll aus. Das war die Nummer eins, weil nicht so weit weg. Ja, dann, da war ich tatsächlich schon mal im Jasmund. Das finde ich auch total fantastisch.
Mhm. Mhm.
Auf Rügen. Da habe ich gedacht, da müsste ich mal wieder hin. Und dann Elbsandsteingebirge. Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, da hinzufahren und ja.
Mhm. Mega Region, wirklich. Super schön. Ja. Die ganze sächsische Schweiz, da ist wirklich ein Traum.
Hm. Ja, also wie gesagt, für mich ja total stimmig, weil ich möchte diese Orte jetzt entdecken, ja.
Mhm. Ja, schön.
Dann, also gab's denn, wir haben schon ein bisschen über Mordor gesprochen, was ja vielleicht nicht so ganz, ganz einfach war zu finden, aber gab's noch irgendeinen Ort, wo ihr lange gesucht habt, bis ihr den in Deutschland verorten konntet?
Da fällt mir direkt was ein, ja.
Ja, mir auch.
Ja.
Ja, also unsere größte Schwierigkeit war tatsächlich Orthanc zu finden.
Mm, okay.
Ja. Ich nehme an, das meinst du auch, Yannick, ne?
Ja, genau.
Genau, ja. Das war wirklich schwierig. Also es gibt tatsächlich einen Turm, der beinahe genauso aussieht, aber der ist in unmittelbarer Nähe vom Frankfurter Flughafen. Da wäre es also ganz schwierig gewesen, das aufzunehmen und auch wieder so der Punkt, ja, bringt das dann den Leuten, die das nachreisen, wirklich was, wenn sie dann da im Flughafenlärm stehen?
Frankfurt ist immer eine Reise wert.
Ja,
muss ich sagen,
bestimmt.
Als Hesse, aber ja.
Ja, ja, genau.
Welcher Turm ist es denn?
Ich weiß, Regionalturm sowieso. Ich weiß jetzt den Namen schon gar nicht mehr. Und dann gab es einen Turm, der hätte auch fantastisch gepasst. Aber da finden so Experimente mit Aufzügen oder sowas statt. Also der ist auch nur begrenzt besuchbar, sagen wir es mal so.
Der Regionalparkturm Weilbach.
Genau, das war der in Frankfurt.
Ja. Mhm. Genau,
oder bei Frankfurt. Ja, bei Frankfurt. Ja. Der hatte tatsächlich solche Spitzen auch. Also es ist, da kann man sich vielleicht mal ein Bild anschauen. Sehr ähnlich, aber einfach ganz schlecht zu besuchen. Und dieser Aufzugturm, der ist, glaube ich, irgendwo in der Nähe von Rottweil, auch nicht so ganz günstig. Und dann haben wir uns einfach auf den verständigt. Der ist nicht so ganz ideal, aber er hat immerhin eine ganz schöne Nuance. Und zwar ist er im oberen Teil mit so Glas- oder Spiegelkacheln besetzt und er spiegelt den Himmel. Und das fand ich jetzt, also habe ich auch den Yannick ein bisschen überredet, muss ich zugeben, fand ich dann sehr stimmig für mein Bild von Sarumans Turm.
Mhm. Ja, ich fand das auch eine coole Lösung, ja, weil ich auch auf Anhieb wäre mir nichts eingefallen, aber ja, dieser Regionalparkturm, der ist schon cool. Den setze ich auch auf die Liste. Gut, dass Sie gesprochen haben.
Und das ist auch, das muss ich auch mal anmerken, es hat nicht 100% geklappt mit den alle Bilder von mir im Buch. Es war nämlich so, dass dieses Kapitel nicht von mir fotografiert ist, von Isengard. Und gar nicht mal, weil ich so dagegen war, dass das jetzt Orthanc Isengard ist, sondern weil das schlicht einfach, wir haben in letzter Sekunde nochmal umgeschwenkt und gesagt, ja, das kann es eigentlich da in Weilbach nicht sein. Und ja, dann wird's das, aber da hat einfach die Zeit gefehlt, dann für mich nochmal hinzufahren und im perfekten Licht den Turm zu fotografieren. Und dazu war er noch in so einer Art Gerüstplane und dann hat es eh nicht gepasst. Leider.
Mhm. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen auf den Prozess. Ich habe schon gehört, Anfang diesen Jahres ging es richtig los, wenn ich das rausgehört habe. Also wie lange war so die Recherche, dann das Zusammenschreiben und die Fotoaufnahmen, bis das alles zusammen war?
Also die Struktur, die wichtige, ja, die hatten wir eigentlich, würde ich sagen, zu Jahresanfang zusammen. Und ich habe dann so langsam angefangen, das zu schreiben von den Orten, die ich schon kannte. Also zum Beispiel Jasmund, Lothlorien. Das kannte ich, das sollten wir auch schon mal, um so dem Verlag quasi zu zeigen, wie wir uns das vorstellen. Wobei ich sagen muss, dass ich schon seit ganz vielen Jahren auch mit einer tollen Grafikerin und einer tollen Schlussredakteurin zusammenarbeite. Und die Grafikerin hat uns das dann schon gleich entworfen als Sechsseiter. Und das konnte dann dem Verlag dann auch gleich vorgestellt werden, weil dazu hatte der Janik auch schon die Bilder da. Genau, und ich habe es einfach immer mal wieder so zwischendurch auch geschrieben. Und bei den Orten, wo ich noch nicht vorher war, da habe ich dann ja mehrere Reisen unternommen, zum Teil auch wirklich kreuz und quer durch Deutschland. Also so, dass wir im Elbsandsteingebirge, war ich zwar schon mal, aber es ist ewig her, da wollte ich unbedingt noch mal hin. Und dann weiter nach Worpswede und dann zu den Externsteinen und zum Reinhardswald. Also das waren, ach, ich weiß nicht, viele, viele Kilometer, die wir da gefahren sind. Aber für mich ist immer ganz wichtig, dass ich mir die Sachen wirklich angucke und dass ich weiß, wovon ich schreibe.
Genau. Ja, das merkt man. Also man merkt, dass das keine Fernrecherche aus dem Internet ist. Ja,
für mich geht das nicht. Sondern man muss den Ort ja auch spüren irgendwie und das auf sich wirken lassen und einen Eindruck gewinnen auch von der Weite und von den Entfernungen und wie riecht's da und überhaupt. Ich brauche das einfach zum Schreiben.
Ja. Cool. Ja, und dann Fotoshooting, da sind ja unterschiedliche Jahreszeiten drin. Wurde das vorher geplant? Wie kann man sich das dann vorstellen und wie läuft dann so eine Session vor Ort ab? Janik, das ist die Frage an dich natürlich.
Ja, also es ist so, dass man, nicht alle Bilder, die jetzt im Buch zu sehen sind, sind in diesem Jahr gemacht. Es gab einige Orte, die ich schon vorher besucht hatte und wo wir einfach festgestellt haben, das passt super, da hat es zufällig halt einfach gut gepasst. Aber für die Orte, die ich jetzt für diesen Wildband bereisen durfte, und es waren wirklich noch sehr, sehr viele, da hat man vorher halt schon recherchiert, was gibt's da zu fotografieren, was sind die Highlights. Aber auch, wo kann Britta gut drüber schreiben, ist natürlich auch wichtig, dass das, was man sieht, dann auch letztendlich in den Büchern beschrieben werden kann. Und dann hat man einfach als Fotograf so ein bisschen geguckt, wo geht wann die Sonne auf, welche Bedingungen herrschen vor Ort. Nicht jeder Ort ist zu jeder Jahreszeit gut zu fotografieren, zum Beispiel die Nebelberge, die Berchtesgadener Alpen. Da war es halt so, dass man da teilweise in den Wintermonaten oder früh im Jahr noch gar nicht überall hinkommt, weil noch so hoch Schnee liegt. Und da musste man dann einfach schauen, dass es von den Rahmenbedingungen her vor Ort passt. Und es war auch immer so, dass ich mir relativ spontan offen gehalten habe, wo ich letztendlich hinfahre. Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche 5 Tage Zeit habe zu fotografieren, dann habe ich geguckt, wie ist das Wetter in Norddeutschland und wie ist das Wetter in Süddeutschland und habe dann ganz spontan entschieden, heute ist Norddeutschland Sonnenschein, schönes Wetter und es bleibt auch so die nächsten Tage und da fahre ich hin. Und das hat dann wirklich auch am Ende gut gepasst.
Und manchmal hast du nach Nebel gesucht, ne?
In den Nebelbergen zum Beispiel,
Regen.
Ja.
Oder Regen genau, irgendwie im Moor.
Ja, genau. Diese der dichten Nebelstimmungen und so. Als Landschaftsfotograf weiß man einfach auch so ein bisschen, wie sich die Natur verhält, zu welchen Bedingungen. Und jetzt einfach mal als Beispiel zu nennen, damit man so diesen intensiven Bodennebel hat, da muss es fast komplett windstill sein, da muss der Himmel frei sein, da muss ein bisschen Luftdruck herrschen, und damit das dann wirklich auch was wird. Und dann ist man gezielt, wenn die Bedingungen gepasst haben, dahin gefahren.
Also eins, was mir da auffällt, ist die Reichsburg Trifels oder Trifels.
Genau. Ja.
Wo eben die Burg aus dem Wolkenmeer rausschaut. Genau. Das ist, glaube ich, braucht ein bisschen Geduld,
also ich kann gar nicht sagen,
oder?
Wie oft ich da auf diesem Fotospot war. Das ist ja die Reichsburg Trifels, die sehe ich von meinem Schlafzimmer aus. Also das ist für mich das Hauptsymbol von unserer Heimat. Jetzt unabhängig von der Geschichte. Die hat nicht nur schöne Seiten in ihrer Geschichte, sondern da gibt es auch ganz dunkle Kapitel. aber es ist einfach ein wunderschönes Wahrzeichen von unserer Region, vom Trifelsland, wo ich auch wohne. Und mich erinnert dieses Felsenschiff, das davon rausgeht, schon immer an ganz oben in der Weißen Stadt. Und da steht sogar so ein ganz alter, wunderschöner Baum. Das Foto ist vom Hohenberg aus gemacht. Ich war da mindestens 10-mal, weil man sieht von unten im Ort nicht, wie hoch der Nebel tatsächlich steht. Und dann geht man hoch und ist enttäuscht. Ah, der Nebel sitzt doch über der Burg. Man sieht sie gar nicht. Und bis das dann wirklich so gepasst hat, dass die Burg hier auf den Wolken schwebt, das hat lange gedauert, ja.
Gut, ja, in welchem Ausmaß wurden denn die Bilder nachbearbeitet? Ich weiß, ein bisschen Bearbeitung ist immer dabei. Aber das Bild mit dem Regenbogen sieht ja fantastisch aus. War der echt?
Ja, also ich lache. Das ist wirklich witzig, weil ich stelle gerade in Landau auf dem Weihnachtsmarkt meine Landschaftsbilder aus und stehe da jetzt schon seit einigen Tagen. Und dieses Bild ist das größte ausgedruckt, was da an der Wand hängt. Und ich beantworte jeden Tag, ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, 100-mal die gleiche Frage, ist der Regenbogen wirklich echt? Und ich garantiere, also ich stehe da wirklich mit meinem Namen dafür, dazu, dass bei meinen Bildern, es ist wirklich echt. Und ich bin absolut kein Fan da mit künstlicher Intelligenz oder mit Photoshop Sachen hinzumachen, die da nicht sind, den Himmel auszutauschen. Also das wird man bei mir einfach auf keinem Bild sehen. Ich habe auch zu jedem Bild die Raws, die ich da jederzeit auch gern vorzeigen kann. Und das ist so ein bisschen Fotografen-Ehre, dass das auch wirklich alles, was man sieht, echt ist. Und die Frage zur Bearbeitung, wenn man sich das Buch anguckt, ich gucke wirklich, dass es nicht zu übertrieben ist, was die Bearbeitungsgrade angeht. Also natürlich man bearbeitet den Kontrast, man bearbeitet auch ein bisschen die Sättigung, die Höhen und Tiefen, aber jetzt nicht in einem völlig übertriebenen Ausmaß. Einfach so, wie man das früher auch in der Dunkelkammer gemacht hätte, jetzt eben digital, aber alles auf einem Niveau, dass man sagt, okay, das ist noch wirklich ein natürlicher Look und ja, nicht übertrieben.
Gibt's denn sonst noch was ihr beim Projekt entdeckt habt? Ob es jetzt noch ein Ort war, der es vielleicht nicht ins Buch geschafft hat oder eine Inspiration für was Neues oder irgendwas anderes, Tolkieneskes, Mittelirdisches? Ist da irgendwas, was euch im Kopf geblieben ist?
Also ich würde sagen, wir haben, ja, waren dann so verliebt in dieses Projekt, dass wir auch Orte bebildern wollten, die gar keine besonders große Rolle spielen im Buch. Also sei es jetzt der Teich der Wasserfrau. Diese Wasserfrau kommt, ich glaube, namentlich erwähnt, vielleicht 2-3 Mal vor, als die Mutter von der Frau von Tom Bombadil. Also sowieso auch nur den Buchleserinnen und Lesern ein Begriff. Oder zum Beispiel der Nimrodel spielt jetzt keine große Rolle, aber das Sausbachtal im Bayerischen Wald bei Waldkirchen ist irgendwie so lieblich und so schön. Das ja, hat sich uns irgendwie so aufgedrängt beinahe, dass wir das da dann auch noch beschreiben konnten. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich denke, irgendeine Landschaft haben wir jetzt grob vernachlässigt oder so. Aber man hätte natürlich, wir hatten ja auch einen gewissen Rahmen, also durften nicht mehr als so und so viele Seiten haben. Ich glaube, 192 Seiten sind es, genau. Das war so der Rahmen. Und man will ja dann auch immer ein bisschen abwechseln zwischen irgendwie 2 Seiten, 4 Seiten, 6 Seiten sind die längsten. Gibt's auch nur wenige. Und wir wollten auch gleichzeitig ein bisschen auf die regionale Verteilung achten, also dass wir Süddeutschland haben, aber auch ja in der Mitte von Deutschland einige Ziele und auch etliches im Süden dann. Also da gibt's schon einiges, woran man so denken muss. Und man möchte es natürlich auch sinnig mit den Buchkapiteln verknüpfen oder mit den Ereignissen, muss ja nicht immer Kapitel sein im Buch. Also ich wüsste jetzt nicht oder könnte jetzt gar nicht sagen, ach ja, die Landschaft, die haben wir aber jetzt vergessen oder so. Aber sicher, wer uns jetzt zuhört oder wer vielleicht auch unser Buch gelesen hat, wird sagen, ja, das fehlt unbedingt. Also das kann sehr gut sein.
Das gab es schon erste Beschwerden.
Nein.
Leute, die noch nicht, die kommen noch.
Nee, gab's wirklich nicht. Also im Gegenteil, das Feedback ist wirklich, also wirklich fantastisches Feedback, was wir für das Buch bekommen. Ja. Also bis auf eine Dame, die wohl irgendwie das Buch wieder auf dem Katzenflohmarkt verkaufen will, aber die sich wohl, so wie sich's anhört, auch nie mit Herr der Ringe auseinandergesetzt hat. ist wirklich die Kritik durchweg positiv. Und ich bin total happy mit dem Ergebnis vom Buch. Ich fand es eine mega schöne Zusammenarbeit mit der Britta, weil man einfach gemerkt hat, Danke. Dass wir beide für das Thema brennen. Ja, gern, das ist wirklich so. Und ja, ich hätte noch viel, viel mehr Orte gehabt in der Pfalz, die ebenfalls da noch mit hätten reinkommen können. Zum Beispiel die Wegelnburg. Ich weiß nicht, die kennen bestimmt der ein oder andere, muss man auch mal googeln. Die hat auch so ein mega cooles Felsenschiff vorne und auch die wäre super gewesen, um Minas Tirith darzustellen. Es ist einfach quer durch unser Land, da haben wir schöne Orte gefunden und ich glaube, das macht es auch so besonders am Ende.
Das bringt mich dann natürlich zur Frage, wann folgt der Band zum Silmarillion? Oder
ja.
Und zu der Hobbit, oder?
Ja.
Ja. Das glaube ich jetzt nicht, weil man muss auch sagen, das ist schon auch mutig vom Verlag, sowas zu machen. Mhm. Man weiß ja nicht, wie viele Herr der Ringe Leserinnen und Leser oder Kinoschauerinnen und Schauer, Filmschauer kaufen jetzt dann auch tatsächlich das Buch, das weiß man ja einfach nicht. Also es wird jetzt einfach mal bei diesem Band, denke ich, beobachtet. Und wenn jetzt die Verkaufszahlen gut sind, dann gibt es erstmal auf jeden Fall eine zweite Auflage. Und ja, ob das dann noch weiter ausgedehnt wird, das kann man nicht sagen. Also ich finde schon toll, dass sie das gemacht haben.
Man muss halt einfach auch sagen, beim Herr der Ringe hat jeder die Landschaften im Kopf, nahezu jeder kennt die Orte, die man im Herr der Ringe halt findet, aber jetzt von Beleriand oder Gondolin oder Angband hat vielleicht, ja, ich schätze mal 90% der Deutschen noch nie gehört, ne? Und dann wird es auch schwierig, das irgendwie noch an den Fans oder Mann zu bringen, an den Fan, ja, aber an den ja, Mann oder Frau
den
zu
Käufer.
Bringen. Genau, den Käufer zu finden, ja. Und das ist natürlich auch immer so schön die Projekte sind, für so einen Verlag muss es sich natürlich am Ende wahrscheinlich dann halt auch rentieren und muss ein Markt da sein. Mhm. Und ja, vielleicht machen wir das ja mal als privates Projekt, wenn wir mal viel zu viel Zeit haben, Britta, oder? Was meinst du?
Ja, genau. Ja, schöne Idee.
Ja, ihr könnt auf unsere Community zurückgreifen, wenn ihr wollt, wenn ihr noch sachdienliche Hinweise für welche Orte oder vielleicht auch nicht so sachdienlich, aber ich glaube, da machen viele mit.
Ja. Das stimmt. Ich muss schon sagen, die Adapedia war ganz fantastisch. Also hat mir wirklich sehr geholfen, weil ich habe jetzt nicht das Buch komplett nochmal neu gelesen, sondern habe dann oft einfach geguckt, ja, in welchen Kapiteln kommt denn, also wird das so genannt und dann habe ich eben diese Kapitel nochmal gelesen, also konnte das alles so ein bisschen fokussierter, konzentrierter machen. Also das war sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Also ganz toll. Ich muss sagen, war auch erstaunt zu sehen, was ihr jetzt für ein Universum geschaffen habt, um das Universum. Also mit doch ja vielen Interessierten und die sich so bis ins Detail auskennen und so. Das war schon sehr, sehr interessant zu sehen.
Ja, vor allem noch viel, viel mehr als wir, ne? Also ich würde, ich bin ein riesengroßer Fan und ich habe mich mit den Werken auseinandergesetzt, aber bei weitem nicht in der Detailverliebtheit, wie man das teilweise bei euch halt sieht und hört. Und ja, das ist ganz fantastisch, auf eine große Inspiration, muss man sagen, sich da noch weiter und intensiver damit zu beschäftigen.
Ja, ihr seid immer herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und ja, wir haben für jede Nische einen Experten tatsächlich. Von den Sprachen über, ja, tatsächlich, ja.
Gibt es da viele, die dann tatsächlich die Sprachen auch sprechen?
Ja, also fließend sprechend ist, glaube ich, sowieso schwierig, weil Tolkien selber die ganzen nicht alle Vokabeln erfunden hat, aber es gab natürlich Fanprojekte, kann man im Internet nachschauen, beziehungsweise dann auch für die Filme wurde dann auch noch mehr Vokabular hinzugefügt. Theoretisch kann man es wahrscheinlich mittlerweile lernen, ja. Mir fällt auf Anhieb niemand ein, der es fließend spricht, aber den gibt es bestimmt.
ja, cool.
Ja, also wie jede Nische findet, hat jemanden und reicht von akademischer Auseinandersetzung.
Ja. Weil das so wirklich fantastisch war, im Grünen Drachen in Neuseeland. Die bieten jeden Abend so ein Bankett an, wo es wirklich die ganze Tafel aufgetischt wird. Ich nehme an, dass 3/4 von den Fans, die dazuhören, auch schon dort waren. Und wir wollten da unbedingt auf unserer Neuseelandreise. Wir waren mit unserem kleinen Sohn, der war gerade ein Jahr alt dort und haben da eine Elternzeit gemacht, 3 Monate lang. Und wollten unbedingt dazu Abendessen. Und leider war da die komplette Woche schon alles ausverkauft. Und wir haben uns dann Mittagskarten geholt. Da gibt's auch so ein kleines Menü und haben mittags dort gegessen und sind dann gegangen und haben am nächsten Tag erfahren, dass an diesem Abend da ganz spontan Ed Sheeran ein Live-Konzert gegeben hat und im Grünen Drachen seine Gitter gespielt hat abends. Und da sind wir ganz knapp am wirklich dem wahrscheinlich unvergesslichsten Abend unseres Lebens vorbeigeschrammt. Ja, schade, aber so spielt man das Leben.
Ja. Ja, gibt's denn sonstige Buchprojekte oder Fotoprojekte, an denen ihr gerade arbeitet? Was Neues war am Horizont für euch im Moment?
Peter, willst du anfangen?
Wobei das ist, wenn man so will, nichts Neues am Horizont, sondern eigentlich eher was Altes am Horizont. Weil ich habe schon seit mehreren Jahren eigentlich auch beim Bruckmann Verlag so eine, wie soll man sagen, ein Buchprojekt. Da geht es um das Welterbe in Deutschland, die Welterbestätten, und habe das erste Mal 2017, 18 recherchiert und geschrieben. Da waren es, glaube ich, 42. Und immer wieder aktualisiert und auch zum Teil dann in einem neuen Buchformat ist es dann erschienen. Und jetzt für 2026 soll ich also quasi die jetzt seit der letzten Buchausgabe hinzugekommenen Erbestätten vorstellen. Und da freue ich mich sehr, weil das insgesamt auch ein sehr, sehr schönes Projekt ist. Ja, aber ich lektoriere ja auch. Aber ich hätte tatsächlich auch zum Buch noch eine kleine Anekdote, aber ich muss sie auch nicht unbedingt erzählen. Also
Doch, gerne. Wir haben ja. Zeit. Wir haben keinen festen, wir müssen nach einer Stunde fertig sein. Das ist Open End sozusagen. Nicht so schlimm wie alles gesagt von der Zeit, aber wir haben trotzdem Zeit.
Oh Gottes Willen, ja. Genau.
Wir haben das Schlusswort gar nicht ausgemacht.
Na, stimmt. Genau. Alarv, oder?
Ja.
Genau. und zwar war es bei diesem Projekt so, wie auch eigentlich mit dem ersten Buch, das ich mit dem Janik gemacht habe, dass uns ganz oft so die Zufälle so beigesprungen sind beinahe oder sich dann im Laufe der Recherche ganz wunderbar entwickelt haben. Zum Beispiel haben wir das Kapitel Klusberge Wetterspitze. Ich muss gestehen, ich habe vorher noch nie davon gehört. Der Janik war da schon gewesen und hatte das fotografiert und die Bilder haben mich total überzeugt auch. Das ist eine fantastische Wetterspitze. Und dann bin ich dahin mit meinem Christoph und wir sind dann da so rumgegangen und ich habe nur gesagt, um Gottes Willen, was soll ich bloß über diese Felsen schreiben? Da kann man tatsächlich gar nicht so viel sehen. Also die Bilder sehen fantastisch aus, aber es sind halt einfach nur ja so Felsen in der Nähe von Halberstadt. Und dann habe ich aber gesehen, also es ist auch wirklich nicht zu übersehen, da sind unglaublich viele so ein oder Gravuren drin. Also dass Leute ihren Namen reingeritzt haben, weil der Stein so weich ist. Und dann habe ich nochmal genauer nachgelesen und siehe da, Wetterspitze hinterlässt Gandalf seine Rune. Und dann war das natürlich irgendwie gemacht und ja, ein toller Zufall. Und tatsächlich ließ sich dann sogar auch noch der Bogen schlagen zum Halberstädter Dom, dem wunderschönen, weil schon vor 500 Jahren oder 450 Jahren, als die Handwerker diesen Dom gebaut haben, sind die am Wochenende zu diesen Felsen gegangen und haben sich dort auch verewigt in den Felsen und auch im Dom. Das hat man also beides gefunden. Ja, und das war ein herrlicher Zufall. Und von dieser Art Zufällen gab es irgendwie ganz viele bei dem Buch. Und das war irgendwie, hat dieses, das Schreiben auch sehr schön gemacht und sehr erfüllend gemacht.
War schön.
Ja, genau. Das stimmt.
Janik, hast du noch was, eine Anekdote, die du uns noch mitgeben möchtest vom Buch?
Ja, also wie Britta schon gesagt hat, hat es einfach, war es ein super schönes Erlebnis, auch die Orte in Deutschland wirklich durch die Herr-der-Ringe-Brille zu sehen. Und ein wunderschönes Beispiel da ist auch der Schicksalsberg, ne, mit dem Watzmann im Berchtesgadener Land, der ja auch der Schicksalsberg ist. Und ja, so findet man einfach, wenn man wirklich sucht, ganz, ganz viele Orte, die einfach wie perfekt gepasst haben. Und ja, ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich dieses Projekt dann angenommen habe und bin einfach ja super happy damit.
Cool. Dann würde ich sagen, machen wir so langsam mal.
Ja, und deine Frage noch ganz kurz jetzt, dann würde ich dann auch zur Werbung noch ganz kurz nutzen, weil wegen anderen Buchprojekten. Also ich habe jetzt nahezu zeitgleich zusammen mit einem sehr guten Freund von mir, mit dem Oliver Schwenn, für National Geographic ein Island-Bildband rausgebracht. Da gibt's den Schicksalsberg nämlich dann wirklich zu finden in Form von einem wahnsinnig coolen Vulkan, der da Feuer speit. Und im nächsten Jahr, im Frühjahr, kommt dann der sagenhafte Schwarzwald, wo man zwar keine Herr-der-Ringe-Anekdoten, aber dafür jede Menge ja tolle Sagen, Mythen und Legenden rund um Fangorn findet.
Sehr cool. Das klingt nach Weihnachtsgeschenken für das nächste Jahr schon, genau. Die man sich mal vormerken kann.
Ja, genau.
Gut. Ja, ansonsten würde ich jetzt langsam mal das Ende einläuten mit einer Schlussfrage. Was war, wenn ihr es sagen könnt, euer Lieblingsort in Deutschland / Mittelerde aus dem Buchprojekt?
Fängst du an, Britta?
Soll ich wieder anfangen?
Also ja, ich hab, in Tradition jetzt schon.
Genau. Ich habe sehr gerne die Waldkapitel, erstmal die Orte besucht und dann die Kapitel geschrieben und ganz besonders den Reinhardswald, der bei uns der alte Wald ist. Ja. Und also das ist ein sehr, sehr alter Wald mit vielen unterschiedlichen Baumpersönlichkeiten. Und man wird schon von so ein bisschen Ehrfurcht ergriffen und kann sich vorstellen, dass das unterschiedliche Charaktere beinahe sind, also so wie es im alten Wald ja auch beschrieben ist. Und das ist ja nun auch das Gebiet, wo die Brüder Grimm viele ihrer Märchenfiguren oder ihre Märchen platziert haben oder dort auch die Stoffe gefunden haben. Und ja, das hat mir besonders gut gefallen.
Sehr schön. Das kann ich auch unterstreichen als Hessin. Wohnt zwar ein bisschen südlicher, aber den Reinhardswald habe ich auch schon besucht. Und ja, damals, als der Nationalpark da eingerichtet wurde, war ich mit vor Ort und so. Also ja, sehr schön.
Hätte man auch wunderbar übrigens drehen können, den Fangorn dort platzieren und den alten Wald im Schwarzwald, weil diese Bäume wirklich auch fantastische Ends abgegeben hätten, die eingeschlafen und ihre Ruhe gefunden haben. Aber für mich, ich könnte jetzt sagen Pfalz, aber das wäre ja langweilig, das habe ich jetzt schon oft genug betont, war das absolute Highlight auf meinen Reisen fernab der Heimat, war das Berchtesgadener Land und der Schicksalsberg. Einfach, weil die Region so fantastisch ist. Also wenn es mich irgendwann mal aus der Pfalz wegziehen würde, dann wäre das Berchtesgadener Land eines der ersten Anlaufziele. Und für das Buch war ich dort zusammen mit einem sehr guten Freund unterwegs, mit dem ich ganz oft Fototouren auch mache. Und ja, wir hatten einfach so eine schöne Zeit dort. Wir haben in den Alpenhütten übernachtet und sind dann morgens zum Sonnenaufgang noch weiter zum Gipfel hoch. Und das waren wundervolle Momente. Eine ganz, ganz tolle Region. Ja, ganz liebe Grüße gehen auch raus an den Windbeutelbaron dort, wo wir regelmäßig super, super Kaffee und Kuchen hatten. Und einfach steckt ganz viel Erinnerung drin an diese Region.
Sehr gut. Ja, vielleicht kommt noch ein kulinarischer Reiseführer irgendwann durch Mittelerde.
Das wär's. Dann ist der Windbeutelbaron mit Sicherheit mit dabei, ja. Genau.
Sehr schön. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch, die Einblicke hinter die Kulissen. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr mitgenommen und vor allem auch noch ein paar mehr Tipps. Die Reisen können beginnen.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch nochmal und ja, allen sehr viel Spaß dabei, Deutschland mit neuen Augen zu entdecken.
Danke. Ja,
auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden und die tolle Möglichkeit haben, hier vor all den Fans das Buch vorzustellen. Also vielen, vielen Dank.
Danke, ja.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.